Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Es gibt Sportler, die Medaillen gewinnen. Und es gibt Sportler, die eine ganze Generation prägen. Mein heutiger Gast gehört zu den größten deutschen Turnern und zu den erfolgreichsten Athleten, die dieser Sport hierzulande in Deutschland hervorgebracht hat. 4 Olympische Spiele, ein kompletter Medaillensatz, Bronze, Silber und schließlich Gold. 2016 krönte er seine Karriere mit dem Olympiasieg am REC in Rio de Janeiro und schrieb damit deutsche Sportgeschichte. Dazu kommen Weltmeistertitel, zahlreiche Europameisterschaften und Jahre an der absoluten Weltspitze des Turnens. Er hat eine der anspruchsvollsten Sportarten überhaupt geprägt, eine Sportart, in der ein Wettkampf oft nur wenige Sekunden dauert, aber hinter diesen Sekunden tausende Trainingsstunden stehen. Disziplin, Präzision, Mut und unglaubliche Nervenstärke. All das verbindet man mit seinem Namen. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Fabian Hambüchen.
Hallöchen, freue mich hier zu sein. Dankeschön.
Lieber Fabian, wenn du heute an einem REC vorbeiläufst, juckt es dich dann noch irgendwie in den Fingern, kurz hochzuspringen und eine Übung zu turnen? Oder denkst du oder dein Körper eher, lass das lieber, wir sind jetzt erwachsen?
Tatsächlich probiere ich, wenn ich zu Hause bin und Zeit habe, einmal die Woche in die Turnhalle zu gehen. Und dann ist eins der ersten Handlungen, dass ich mich ans REC schwinge. Also ganz ohne geht's nicht. Definitiv nicht. Ich liebe das Turnen und vor allem das REC-Turnen so sehr, dass klar, sobald ich ein REC sehe, egal wo, ich am liebsten meine Lederriemen auspacke, die an die Hände schnalle und dann mich ab ans REC schwinge.
Ja, viele Menschen machen morgens ein bisschen Stretching. Du hast früher Schrauben, Flugelemente, Abgänge auf olympischem Niveau gemacht. Wie sieht denn heute so deine persönliche Version von ein bisschen Bewegung aus?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also grundsätzlich gibt es ja bei mir keinen Alltag. Na, ich bin selbstständig, jeder Tag ist bei mir anders. Ich weiß nie, was der Tag so bringt, zu 100%. Aber klar ist, dass ich mich grundsätzlich erstmal fit halten möchte. Das heißt, ich schaue, dass, wie gesagt, ich vielleicht einmal die Woche es schaffe, in die Halle zu gehen. Dann ist aber ganz normales Training dort, wie früher auch, mit Stretching am Anfang, ein bisschen Krafttraining. Dann gehe ich ans REC. Turne ein bisschen, probiere manche Sachen auch aus, die ich vielleicht früher noch nie gemacht habe oder nie Zeit dafür hatte. Aber ich merke natürlich schon, ja, ich werde jetzt nächstes Jahr 40. Der Körper ist natürlich auch nicht mehr in so einer Verfassung wie früher. Und ansonsten mache ich halt viel Fitness so für mich. Aber morgens das Aufstehen, das ist weiterhin sehr, sehr geschmeidig. Und ich genieße dann meistens erstmal in Ruhe meinen Kaffee, bevor irgendwas passiert an dem Tag.
Ja, du bist in Bergisch Gladbach geboren. Wer dort noch nicht war, ist bekannt unter anderem durch Krüger Kaffee, glaube ich. Ich kann mich sehr gut an das Industriegebiet von Bergisch Gladbach zumindest erinnern. Da roch es immer nach Schokolade, wenn ich mal vorbeigefahren bin. Du bist aber kurz nach deiner Geburt auch nach Wetzlar gezogen mit deiner Familie, da dein Vater dort einen Trainerjob angenommen hatte. Das heißt, du bist schon sehr, sehr früh auch an den Sport herangeführt worden.
Ja, absolut. Ich bin in Bergisch Gladbach geboren, weil meine Mutter Kölnerin ist. Mein Papa kommt aus Krefeld, aber mein Vater hat tatsächlich schon vor meiner Geburt den Landestrainerjob in Hessen angenommen. Und aber meine Mutter, eine richtige Rheinländerin, die sagte, mein Junge, der wird kein Hesse, der wird Rheinländer.
Und somit, gute Entscheidung.
Ist sie dann extra zur Geburt wieder in die Heimat gefahren. Ja. Aber bei mir ist wirklich ganz viel rheinisches Blut natürlich im Körper. Ich habe dann auch in Köln studiert, an der Deutschen Sporthochschule. Insofern, steht das hauptsächlich im Pass und ist auch im Blut. Aber groß geworden bin ich hier in Wetzlar. Und mein Vater selbst war auch Turner. Der hatte so meistens in der B-Nationalmannschaft geturnt, hat ab und zu den Sprung in die A-Mannschaft geschafft. Hatte auch einmal die Chance gehabt auf Olympia. Das war 1980 in Moskau, wo leider der Westen boykottiert hatte damals. Deswegen wurde ihm da die Chance vor Olympia genommen. Aber er ist trotzdem super ehrgeizig dann in den Trainerberuf übergegangen. Und mein älterer Bruder Christian, der ist 4 Jahre älter, der hat auch geturnt. Und somit war für mich als kleiner Stöpken einfach klar, ich will das machen, was mein großer Bruder macht. Und bin von Anfang an mit Pampers schon in der Halle gewesen.
Mit Pampers in der Halle. Und du bist Fan und Ehrenmitglied des 1. FC Köln, habe ich gelesen.
Ja, das stimmt auch. Es war aber auch ein lustiger Zufall, dass es gekommen ist, weil ich eigentlich so gut wie gar nichts mit dem Fußball zu tun hatte früher. Und ich weiß noch, das war 2005, da habe ich meinen ersten Europameistertitel bei den Erwachsenen geholt Und dann bin ich ins aktuelle Sportstudio vom ZDF eingeladen worden. Mhm. Und das haben die damals in der Allianz Arena in München gemacht, die da gerade neu eröffnet wurde. Und dann habe ich da auf dem Mittelkreis Reck geturnt, war eine lustige Nummer und war dann im Interview beim Poschmann. Und er sagte dann, Fabi, was bist du eigentlich für ein Fußballfan? Und ich war damals 17 Jahre alt, mich hat Fußball wirklich 0,0 interessiert, weil für mich ging es immer nur ums Turnen. Aber ja. Ich habe dann gesagt, oder ich habe mir dann gedacht, erstmal so, ich sage jetzt bestimmt nicht FC Bayern, weil wir hier in München sind, sondern ich habe gesagt, naja, ich komme gebürtig aus der Gegend, also erst der FC Köln. Da wurde ich natürlich von den Münchnern da ausgebuht, hatte aber zwei Tage später vom damaligen Präsidenten des FC, vom Herrn Overath, ein Schreiben bekommen, ob ich nicht Ehrenmitglied werden möchte.
Aber das ging ja schnell.
Ja, insofern bin ich so zu dieser Ehrenmitgliedschaft gekommen und gerade in der Zeit, wo ich in Köln an der Sporo studiert hatte, war das natürlich super. Das ist direkt neben dem Rhein-Energie-Stadion und dann war ich regelmäßig auch bei den Spielen dabei und habe das gerne mitverfolgt. Jetzt, wo ich nicht mehr in Köln lebe, bin ich eher seltener beim Fußball dabei.
Ja, ja. Ja, du hast 2012 an der Deutschen Sporthochschule eben dieses Studium begonnen. Sportmanagement, Kommunikation, also Sportkommunikation heißt das, glaube ich, bei euch, ne? Sportmanagement und Sportkommunikation. Rheinländische DNA, wie macht sich das denn bei dir bemerkbar? Hast du so diesen typischen rheinländischen Humor?
Denke ich schon zum Teil, akzentmäßig weniger, wobei in der Zeit, wo ich in Köln gelebt habe, kam auch dieser, sagen wir mal, dieser rheinländische Singsang so ein bisschen zurück in die Stimme. Das habe ich eher weniger, meine Mutter hat das noch so ein bisschen, eher noch andere Verwandtschaft, die in Köln lebt. Aber ansonsten, ich glaube, so ein bisschen diese, auf der einen Seite diese Gelassenheit, die die Rheinländer mitbringen und dass die auch jeden so lassen, wie er ist. Das finde ich halt immer so schön dort, auch als ich die Zeit da gelebt habe. Wenn man sich vorstellt, ich bin dann mit der Straßenbahn ganz normal zur Sporthochschule gefahren und dann stand häufig ein älterer Mann gegenüber am Bahnsteig und hat dann einfach nur rübergerufen so, guten Morgen, Herr Hambüchen, ich hoffe, Ihnen geht's gut, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und das fand ich immer so super sympathisch und einfach auch respektvoll, weil natürlich, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, mich kennen die Leute, ich werde häufig angesprochen. Aber oft ist es natürlich auch so, du willst halt jetzt von A nach B kommen und hast jetzt keine Zeit, groß rumzuquatschen. Und das fand ich in Köln irgendwie erstaunlich, dass da die Leute zwar einen gegrüßt haben, einen erkannt haben, aber nicht aufgehalten haben. Und das, glaube ich, das habe ich damals für mich auch so mitgenommen, dass ich auch sage, hey, jeder hat seine Privatsphäre, jeder hat das Recht auch ein bisschen alleingelassen zu werden oder Freiheiten zu bekommen und ich glaube, das nehme ich auch so mit. Also wenn ich jetzt irgendwie eine bekannte Person treffen würde, selbst wenn ich da der größte Fan von wäre, wie, keine Ahnung, ein Will Smith oder so oder ein Jason Statham, The Rock, keine Ahnung, ich würde die völlig in Ruhe lassen. Ja, und wenn es sich eine Gelegenheit ergibt, wo man automatisch zusammenkommt, ist schön und wenn nicht, dann ist auch in Ordnung.
Also ich kann das nur unterschreiben. Ich selbst habe auch mal 4 Jahre in Köln gelebt, auf der Zülpicher und also der Feiermeile, glaube ich, sagt man im Rheinland.
Ja, da warst du mitten im Geschehen, ey.
Da war ich mittendrin, ja, ich sag's dir. Und ich kann jetzt nur bestätigen, also ich bin gebürtiger Franke, wie man mir anhört, und bin damals kurz vor dem Karneval nach Köln gezogen. Das muss 2009 gewesen sein und war dann an Weiberfastnach im Rewe City am Zülpicher Platz und dann schaut mich die Verkäuferin an und sagt, was machen Sie denn hier? Wo ist denn Ihr Kostüm? Ja. Und ich war tatsächlich der Einzige, der nichts anhatte. Also ich hatte was an, aber kein Kostüm. Und bin danach noch in den Kostümladen nebenan, habe mich da erstmal eingekleidet. Dann bin ich schon so ein bisschen angekommen dort. Und dann das Erste, was ich gelernt habe, war, trink es früh, bevor es alt wird.
Ja, absolut. Ja?
So, aber diese rheinländische Mentalität, dieses freundliche, ich lebe in Berlin, das ist hier schon ein bisschen anders, das stimmt allerdings. Jetzt bist du ja früh zum Sport geführt worden, du bist in einer Turnerfamilie aufgewachsen, dein Vater war Trainer. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, Turnen ist für mich mehr als nur ein Hobby?
Also ich habe es von Anfang an geliebt. Also das war ganz klar. Ich meine, als Kind machst du dir keinen Kopf, da machst du nur das, was dir Spaß macht eigentlich, ne? Aber das Turnen hat mir wirklich so viel Spaß gemacht, also man musste mich wirklich aus der Halle tragen. Ich weiß noch, wenn meine Mutter früher mich dann vom Training abgeholt hat, weil mein Vater natürlich noch länger da war, noch mit den Älteren trainiert hat und so weiter, ich war angepisst. Ja, mich hat das echt geärgert damals, dass die mich abgeholt hat, weil ich wollte nicht aufhören zu trainieren. Aber so richtig, glaube ich, realisiert habe ich das Ganze so mit 8 Jahren, 1996, als ich die Olympischen Spiele in Atlanta damals mitverfolgt habe. Und da habe ich das erstmal bewusst verstanden, was Olympische Spiele sind und wie wichtig oder was das für eine Bedeutung hat für einen Sportler. Und dann hat damals noch ein deutscher Turner am Reck gewonnen, Andreas Wecker. Und da saß ich da und habe wirklich meine Mutter angeguckt und habe gesagt, pass auf Mama, ich werde zu den Olympischen Spielen fahren und ich will auch gewinnen. Und ab dem Moment war dieser Traum geboren, war diese Vision da. Und allein auch diese Formulierung, ich werde und ich will. Es war nie so nach dem Motto, ach, es wäre schön und vielleicht, wenn es ein Traum wäre, dann würde ich mir das wünschen. Nein, für mich war das eine ganz klare Sache, die ich erreichen möchte. Und spätestens ab da war für mich klar, es gibt nur diesen einen Weg.
Ja, und ich glaube, dein Bruder war auch nicht ganz unschuldig, den du mal als Dreijährigen beobachtet hast beim Training.
Nee, definitiv nicht. Das ist ganz klar. Ich meine, er war auch in der Jugendnationalmannschaft damals und hat dann zwar den Sprung zu den Senioren nicht mehr geschafft, aber für mich war früher ganz klar das Ziel, ich will so schnell so gut werden wie mein großer Bruder. Und das habe ich dann tatsächlich mit 11 geschafft. Er war 15, da habe ich ihn dann überholt. Aber ja, klar, natürlich schaut man zum großen Bruder auf, wenn man klein ist und sieht, was der alles macht und schon alles kann.
Naja, Turnen gehört ja zu den ältesten und vielleicht auch technisch anspruchsvollsten olympischen Sportarten. Ich hatte gelesen bei der Vorbereitung dieser Folge, dass das bei vielen Turnern so ist, dass sie schon sehr jung ihre größten Erfolge feiern. Also viele beginnen ja dann auch schon mit 4 oder 5 Jahren und trainieren schon als Jugendliche. Das war ja bei dir dann auch so.
Genau, ich habe mit 4 angefangen. Hab dann auch schon mit 5 meinen ersten Wettkampf, glaube ich, gemacht, wo man eigentlich erst ab 6 teilnehmen durfte. Das war dann mit einer Sondergenehmigung und das ging halt genauso weiter, weil ich habe dann mit 11 wahrscheinlich das erste Mal in der U16-Nationalmannschaft und eigentlich darf man da erst mit 12 rein. Aber wir haben einen Sonderantrag gestellt, der wurde genehmigt und ich weiß noch, wie ich dann damals als 11-Jähriger sogar die 16-Jährigen dann schon geschlagen habe in dem Wettkampf. Und wow. Das war wirklich Wahnsinn, wie schnell das losging bei mir. Aber man muss sagen, so diese ganz großen Erfolge im Männerturnen ist es nicht ganz so früh normalerweise. Also ich war schon sehr früh, dass ich Europameister mit 17 wurde bei den Erwachsenen und dann mit 19 Weltmeister. Das ist schon sehr früh, definitiv. Geht aber noch. Bei den Frauen ist es ja schon eh und je, dass die mit 16 schon fast auf ihrem absoluten Hoch sind. Ja, jetzt mittlerweile ist es auch ein bisschen anders. Die weiblichen Turnerinnen, die sind auch mittlerweile ein bisschen älter auch, teilweise auch Mitte 20. Normalerweise früher waren die mit 20 schon am Ende ihrer Karriere und das geht jetzt auch schon wesentlich länger. Aber ja, bei mir ging es trotzdem mit allem sehr, sehr früh los. Mit 16 dann das erste Mal bei Olympischen Spielen dabei. Damals in Athen 2004 Siebter geworden und von da an war es dann auch mein medialer Durchbruch und dann wurde das Leben ganz schön wild, muss ich sagen.
Ja, da ist einiges passiert. Darüber sprechen wir heute auch noch. Das Männerturnen umfasst ja 6 Geräte, hatte ich gelesen. Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Ist das richtig? Soweit.
Das ist vollkommen korrekt.
Hört sich ein bisschen an nach OnlyFans, ist es aber nicht. und da gilt das Reck irgendwie als das spektakulärste Gerät, weil dort die größten Schwünge und Flugelemente stattfinden. Das hört sich irgendwie auch gefährlich an. Ist das tatsächlich so?
Ja, definitiv. Ich meine, das Reck ist sehr, sehr spektakulär einfach. Die Reckstange ist auf 2,80 Meter hoch. Wenn du dich da noch oben in die Luft pfefferst, da bist du auf 4 bis 5 Meter. Das ist schon Wahnsinn, wenn man das als Außenstehender so betrachtet. Aber es wirken natürlich auch hohe Kräfte. Wir haben da 6G, wenn du am Reck turnst. Bei richtig spitzen Belastungen geht es auch mal hoch bis 10, 11G. Wenn du da halt nicht gescheit landest oder irgendwo vielleicht mal seitlich wegfliegst, das kann alles passieren. Die Weichmatten unten, die sind nicht unbegrenzt groß. Ja, und da kann es auch mal passieren, dass du neben der Matte landest. Also es ist wirklich nicht ungefährlich. Das sollte man nie unterschätzen. Aber natürlich, wie in jedem Sport, du baust das von klein auf und dann schaut man, dass man natürlich nur das auch im Wettkampf nachher tut, was wirklich sicher und stabil ist. Aber ein gewisses Restrisiko hast du da immer und ich würde sagen, eigentlich in jedem Sport.
Ja, dein Vater war gleichzeitig dein Trainer. War das denn für dich früher eher Vorteil oder auch eine Herausforderung?
Sowohl als auch. Also Herausforderung ist ganz klar, es ist immer emotionaler. Ne? Also jede Korrektur fasst man dann doch eher schon als Kritik auf. Es wird immer persönlicher, so vom Gefühl her. Es liegt gar nicht daran, was er sagt, sondern es ist einfach dadurch, dass wir verwandt sind, war das natürlich manchmal nicht ganz einfach. Solange ich noch zu Hause gelebt hatte, war natürlich, wenn es Stress in der Halle gab, war der Stress zu Hause fortgeführt worden. Natürlich nicht zur Freude meiner Mutter, die musste dann eher das zu Hause ein bisschen regeln und schauen, dass wir zum Teil in getrennten Räumen zu Abend essen und so. Das war natürlich schon nicht ganz einfach, aber der ganz, ganz große Vorteil ist natürlich, du hast jemanden, der zu 1000% hinter dir steht. Du hast jemanden, der probiert ja auch alles abzunehmen, was nicht mit dem Sport zu tun hat. Ich meine, klar, solange ich noch in der Schule war, waren Schule und Sport waren die wichtigsten Dinge in meinem Leben und alles andere drumherum, aber war dann organisiert durch meine Eltern. Ja, meine Mutter kommt aus dem medizinischen Bereich und hat sich dann viel um die Sachen gekümmert, natürlich um Haushalt, um die Ernährung, um die Schule und so weiter und so fort. Ich war nie auf dem Internat oder auf einer Sportschule. Wir haben alles selbst organisiert. Und insofern war das schon ein riesen Vorteil und ein riesen Segen für mich einfach, dass ich da so ein familiäres Team um mich herum hatte. Mein Onkel, der ältere Bruder von meinem Vater, ist Diplompädagoge und hat sich um Mental Coaching spezialisiert. Mit dem habe ich dann mit 15 auch schon angefangen, Mentaltraining zu machen. Also es war wirklich so ein kleines Familienunternehmen bei uns. Der Einzige, der dann außerhalb der Familie war, ist der Manager, der Klaus Kercher, der dann 2004 mit Athen den Olympischen Spielen damals dazugekommen ist. Und das war, glaube ich, auch ganz gut, dass der außerhalb der Familie war, wenn es ums Geschäft ging, wenn es um die Finanzen ging und so weiter und so fort. Ich glaube, das war ganz praktisch und ganz hilfreich, dass der nicht familiär involviert war. Und das Schöne ist, den habe ich ja bis heute, den Klaus. Wir sind jetzt 22 Jahre zusammen im Prinzip. Und er ist wie Familie für mich, das ist ganz klar. Aber trotzdem war das damals, glaube ich, wirklich ein super Team einfach, was gegenseitig zu 1000% vertraut hat und jeder den anderen auch hat machen lassen. Da war nie, dass zum Beispiel der Manager dem Trainer reingesprochen hat oder andersrum und so weiter. Also jeder wusste, was er kann, was seine Aufgabe ist in diesem Team. Und da hat jeder sein Bestes gegeben, sodass wir dann nachher gesamt natürlich erfolgreich waren, beziehungsweise ich auch den Kopf frei hatte für das, auf das es ankam.
Ja, nach dieser Zeit versteht man sich ja auch blind. Du hast erzählt, 15 Jahre, du hast viel Zeit investiert in den Sport, dich unfassbar vorbereitet auf deine Wettkämpfe. Da starten ja andere so ein bisschen auch mit dem Wunsch vielleicht auch mal in die Diskothek zu gehen abends oder was man eben so als Teenager macht. Kam das für dich zu kurz oder sagst du, nö, ich hatte eine schöne Kindheit oder eine schöne Jugend, habe nichts verpasst?
Ich würde nichts anders machen, ganz ehrlich. Ich werde das häufig gefragt und ich meine, klar, andere stellen sich das Leben ganz anders vor, ja. Aber für mich war es genau das, was ich machen wollte, das, was ich geliebt habe. Ja, und dass ich aus meinem Hobby meinen Beruf machen konnte, das ist ein absoluter Traum einfach. Insofern ging mir alles andere ziemlich am Hintern vorbei. Das war mir so schnups egal, was andere da gemacht haben. Für mich gab es nur diese eine Geschichte. Ich hatte meine Freunde, meinen Freundeskreis in der Turnhalle. Das war einfach der Ort, wo ich hingehörte und wo ich hin wollte. Und das ist bis heute so. Ich merke, wann immer ich in die Turnhalle gehe, mir geht das Herz auf, mich erfüllt das. Das ist einfach, das ist meine DNA. Ja, das ist einfach mein Leben. Und insofern habe ich da nie was bereut. Das Einzige, wo ich jetzt im Nachhinein sage, das hättest du vielleicht mitnehmen können, wäre mein Abiball. Ja, ich habe meinen Abiball damals nicht mitgenommen, weil ich direkt nach den mündlichen Prüfungen nach Japan ins Trainingslager geflogen bin, um mich auf die WM, die in dem Jahr in Stuttgart war, wo ich dann auch Weltmeister geworden bin, vorzubereiten. Und da habe ich dann zur Zeugnisvergabe meine Mutter hingeschickt. Abiball bin ich dann gar nicht hin, weil ich, wie gesagt, in Japan war. Insofern, das ist das Einzige, wo ich so nach und nach sage, okay, gut, das ist ja schon so ein Meilenstein in der Jugend, den hättest du vielleicht mitnehmen können, aber ich bin dann Weltmeister geworden, also es hat sich alles ausgezahlt.
Definitiv. Ja, weißt du, Fabian, ich frage das nur, weil viele ja immer nur die Kür von 60 Sekunden sehen, aber eben auch nicht sehen, was dahinter liegt. Also diese tausenden Trainingsstunden. Turnen gilt ja als eine der härtesten olympischen Sportarten. Was unterschätzen denn Außenstehende deiner Meinung nach an diesem Sport?
Ja, du hast eigentlich ganz schön gesagt, ja, was alles dahinter steckt. Ja, es ist ja nicht nur dieses körperliche Vorbereiten auf den einen Moment, sondern es spielt ja so viel auch der Kopf eine Rolle, ja. Das ganze Mentale, die ganzen Höhen und Tiefen, die du da durchmachst. Nicht jeder Tag ist gleich, nicht jeder Tag läuft super. Du musst mit allen Faktoren oder mit allen Dingen, die dir da auch mal in die Quere kommen, musst du halt einfach lernen, umzugehen. Und das ist immer ein mentales Spiel. Auf Englisch hört sich das Wort nicht so schlimm aus wie auf Deutsch. Ich würde sagen, es ist so ein richtiger Mindfuck einfach. Ja, also dein Hirn brennt einfach vom Allerfeinsten, weil du dich mit so vielen Dingen beschäftigst. Ja, und das Krasse ist ja, das kennen wir alle, je älter man wird, desto mehr denkt man nach. Ja, und das war halt, wenn ich so vergleiche, meine vier Olympischen Spiele, die ersten in Athen, die letzten in Rio, vom Kopf was ganz, ganz anderes. Einfach in Athen gar keinen Kopf gemacht eigentlich. In dem Sinne, ich war einfach happy. Ich war 16. Das war einfach das Geilste für mich, überhaupt dabei zu sein. Ich hatte einfach nur Bock zu touren. Und in Rio war echt die ganze Zeit Kopfkino und letzten Spiele und wie gehe ich damit um? Der Druck ist so hoch. Ich möchte meinen olympischen Traum noch erreichen. Bliblablub. Also es ist schon Wahnsinn, was du da alles durchlebst. Plus Verletzungen, die dazwischen kommen, Rückschläge, wirklich auch mal misslungene Wettkämpfe und so weiter und so fort. Also das sehen die Leute halt auch einfach nicht. Ja, was neben dem täglichen Training, was ja auch nur mordsmäßig viel ist, bis zu 6,5 Stunden teilweise am Tag, das sehen die Leute halt nicht. Ja, die denken, ja, du bist doch Leistungssportler, du hast ja Zeit. Das habe ich tatsächlich schon öfter mal gehört, gerade auch von Influencern oder so, wenn ich auf einer Messe war, auf der Fitnessmesse in Köln, der FIBO, hat mir mal einer gesagt, ja, hat sich gefragt, warum mein Instagram-Account jetzt nicht so boomt, was die Follower angeht, was die Präsenz angeht und so weiter und so fort. Und meinte, hey, du bist doch Leistungssportler, du hast doch Zeit. Da musste ich dem erstmal erklären, dass ich überhaupt gar keine Zeit habe, mich dann noch den halben Tag irgendwie mit Social Media zu beschäftigen und so weiter. Also insofern ist schon Wahnsinn, wie viel Aufwand im Leistungssport dahinter steckt. Nicht nur im Turnen, auch in vielen anderen Sportarten. Und am Ende sehen die Leute nur das, was beim Wettkampf passiert. Entweder du holst dann die Medaille, dann ist alles toll, oder du holst sie nicht und dann bist du der Loser der Nation. Das sind halt auch so Dinge, mit denen du dann natürlich mental umgehen musst. Insofern, es ist alles andere als Zuckerschlecken. Aber ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden. Das war die tollste Zeit meines Lebens. Ja, überhaupt. Dass ich das so erleben durfte. Ich habe so viel gelernt durch diese Zeit. Ich habe so viele tolle Momente gehabt. Ich habe Geschichte geschrieben. Ich habe meine eigenen Geschichten geschrieben. Die Emotionen, all das, was ich damit verbinde, ist für mich durchweg positiv. Aber ich finde es, wie gesagt, immer schwierig, wenn Leute das überhaupt nicht sehen können und teilweise ja dann über Sportler, Sportlerinnen halt urteilen, vor allem wenn es halt mal nicht klappt.
Ja, ich glaube, über solche Aussagen kann man auch nur wirklich milde lächeln, denn diese 6 bis 7 Stunden, die du erwähnt hast am Tag, die man trainiert, die sind ja dann auch in verschiedene Einheiten aufgeteilt, aber da kommt ja auch noch Krafttraining wahrscheinlich dazu, Beweglichkeit, Regeneration, Physiotherapie, das ist ja ein Fulltime-Job. Da kommst du wahrscheinlich nicht mal mit 10, 11 Stunden am Tag hin.
Nö, auf gar keinen Fall. Absolut. Und du kannst trotzdem von dem Sport nicht leben. Das ist ja auch noch das Krasse. Ja, das heißt, alle von uns, die machen irgendwas nebenbei noch. Studieren oder gehen noch zur Schule, wie auch immer, machen eine Ausbildung. Klar, wir haben die Sportfördergruppen bei der Bundeswehr und bei der Bundespolizei, aber selbst da, früher war das noch ein bisschen anders. Da durfte man teilweise, wenn man bei der Bundeswehr ist, nicht nebenbei studieren. Das hat sich relativ schnell alles geändert und wurde viel, viel entspannter für die Sportsoldaten im Prinzip. Ich meine, ich war bei keiner dieser Institutionen angestellt. Ja. Ich habe mich komplett selbst finanziert über Sponsoren und alles. Aber trotzdem, für mich war dann halt auch super wichtig, mir noch ein zweites Standbein aufzubauen, unabhängig davon, ob ich das heutzutage brauche oder nicht. Aber ich habe dann halt mein Studium gehabt, was ich dann aber in die Länge gestreckt habe natürlich und auch erst mit dem ersten Lockdown in 2020 dann abschließen konnte. Aber wichtig war einfach, dass ich da einen Abschluss habe, was vorzeigen kann, wenn irgendwann mal auch dieser ganze Wahnsinn rund um meine Person und auch mit der Öffentlichkeit mal nicht mehr so präsent ist.
Dann hast du alles richtig gemacht und du hast ja auch an 4 Olympischen Spielen teilgenommen. Was hat denn diesen Wettkampf für dich so besonders gemacht? Das ist ja auch eine andere Dimension. Da geht es ja nicht nur um Sport, sondern um Geschichte, Emotionen, Nationen. Welche Eindrücke hast du rückblickend an die Olympischen Spiele?
Ja, allein, dass die Olympischen Spiele nur alle 4 Jahre stattfinden. Ja, das macht es halt schon so besonders. Wir haben jedes Jahr eine WM, wir haben jedes Jahr eine EM, deutsche Meisterschaften sowieso. Aber Olympische Spiele, das ist wirklich nur alle 4 Jahre. Selbst wenn teilweise das Niveau bei Olympia im Vergleich zu der WM im Vorjahr fast ein bisschen geringer ist, weil ja nur eine gewisse Auswahl von der WM dann zu Olympia darf. Und wenn bei der WM dann aber schon ein paar Favoriten gescheitert sind. Ja, dann sind noch nicht mal die absoluten Top-Leute bei Olympia. Das ist halt auch manchmal spannend zu sehen. Aber Olympia hat seine eigenen Gesetze und schreibt auch eine eigene Geschichte. Da passiert immer so viel. Da sterben Top-Favoriten, da triumphen dann ganz andere, von denen du nie was gehört hast vorher. Also das ist immer wieder Wahnsinn, was das für eine Spannung auch mitbringt, dieses Event. Und insofern war das für mich immer das, das Größte, was es gab. Ja, irgendwann fängt man an, so ein bisschen in diesem Vierjahresrhythmus auch immer zu denken. Natürlich gibt es ganz viele Zwischenziele zwischendrin. Wie gesagt, Europa-Weltmeisterschaften jedes Jahr. Aber man hat immer im Kopf, okay, dann ist Olympia und dann will ich vielleicht dies und das schaffen oder das folgende Programm dann auch hinkriegen und so weiter und so fort. Und sobald vor allem das olympische Jahr dann begonnen hat, das war für mich immer so, so ein ganz wichtiger Punkt, wenn es wirklich 1. Januar war des olympischen Jahres, das war für mich so, wo es im Kopf nochmal Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe, okay, alles, was ich dieses Jahr mache, voller Fokus auf Olympia, alles wird dem untergeordnet und wir holen noch mehr raus denn je. Und das zeigt meiner Meinung nach halt schon, wie sehr ich Olympia auch immer geliebt habe und wie wichtig das für mich war. Und dass ich das 4-mal erleben durfte, ist wirklich absolut traumhaft und ja, manchmal immer noch schwer zu realisieren.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn du warst ja auch 2008 in Peking bei den Olympischen Sommerspielen. Du hast damals am Reck die Bronzemedaille gewonnen, am Boden, am Bahn den 4., im Mehrkampffinale den 5. Platz. Ich hatte gelesen, dass die Pekinger Stadtverwaltung sogar neue Verhaltensregeln erlassen hatte damals, welche die Polizeibeamten zu einem besseren Benehmen bewegen sollten. Also da ging es um im Umlauf gebrachte Broschüren, die die Beamten aufgefordert haben, weniger zu fluchen. Ihr arrogantes Verhalten steht hier aufzugeben und keine Person zu ignorieren. Hört sich erstmal humorvoll an, aber welche Erinnerungen hast du denn an China?
Ja, für mich war China richtig schwer. Aber das hatte weniger mit dem Drumherum zu tun oder wie vielleicht die Soldaten, die Polizisten, das Militär sich da verhalten hat. Sondern für mich war einfach, ich bin da als Top-Favorit angereist. Bin Weltmeister im Jahr davor gewesen, war der Sportler mit den meisten Einzelfinals dann auch in Peking. Ja, du hast es ja eben erwähnt, ich war im Mehrkampf im Finale, Boden, Waffen und am Reck. Mit der Mannschaft waren wir im Finale und überall hatte ich Medaillenchancen. Ja, und dann fing das an, dass ich im Mannschaftsfinale mich verletzt hatte am Finger. Wir sind dann Vierter geworden. Ich hatte auch einen kleinen Fehler am Reck eingebaut. Wusste, ohne den Fehler hätte es gereicht für einen 3. Platz, aber andere Teamkollegen hatten auch gepatzt. Also insofern war es nicht nur meine Schuld, aber trotzdem schiebst du dir so als Teamcaptain natürlich am ehesten die Schuld zu. Dann habe ich mit dieser Verletzung am Finger kämpfen müssen. Das hat mir dann den Mehrkampf ziemlich versaut. Da bin ich dann 7. geworden letztendlich. Und das war dann so ein Teufelskreis. Dann ging es weiter am Boden, da bin ich 4. geworden, am Bachen wieder 4. Und dann stand ich am Reck. Letzte Chance, ja, und hab's damals mental dann einfach nicht auf die Kette bekommen, weil ich viel zu viel mich nur auf diese Goldmedaille konzentriert habe und gar nicht mehr auf das, was ich dafür tun muss, diese Goldmedaille zu gewinnen. Und hab mich dann da durch meine Kür damals durchgekrampft, war mit kleineren Fehlern behaftet, bin zwar nicht runtergefallen, hab die Landung am Ende perfekt hingestellt, aber für mich war klar, damit gewinnst du keinen Blumentopf, ja. Und dann habe ich noch von den Fehlern anderer profitiert und dann bin ich da 3. geworden, aber das war für mich eine derbe Enttäuschung einfach, weil ich wusste, es war so viel mehr drin. Ich hatte die Chance auf mindestens einmal Gold, wenn nicht sogar 3-4 Medaillen insgesamt. Und dass es dann nur in Anführungszeichen für Bronze reicht, war für mich halt wirklich ein Schlag ins Gesicht damals. Und insofern war einfach Peking insgesamt für mich eine sehr, sehr schwere Zeit. Aber organisiert, muss man schon sagen, war es natürlich optimal. Da haben die Chinesen nichts anbrennen lassen. Von der Freundlichkeit her, sagen wir mal, des Militärs rund ums Olympische Dorf und so weiter, ist schwer was zu sagen. Da ist ja eh ein sehr strenges Regime und insofern, kann ich dazu gar nicht viel sagen. Ich habe nur den Vergleich zum Beispiel jetzt von 2024 in Paris, wo die ganzen Polizisten, die da im Einsatz waren, das waren ja x-Tausende, die waren alle super freundlich. Ne? War wahrscheinlich auch so ein bisschen die Ansage, aber viele sagen ja immer, oh, die Franzosen sind total unfreundlich, aber ich bin eh schon immer ein Frankreich-Fan und ich spreche auch ein bisschen Französisch und ich finde, wenn du denen halt Respekt zeigst und erstmal kurz vielleicht einen Satz auf Französisch zu denen sagst und dann auf Englisch switchst, dann ist es immer einfacher, als wenn du direkt hingehst und fragst, ob die Englisch sprechen. Ja, und insofern war da, also zumindest ist mir da aufgefallen, dass die Polizei und Militär, dass die super freundlich und hilfsbereit waren. Aber in Peking damals, wie gesagt, das war für mich einfach eine sehr schwere Zeit. Da habe ich von dem Drumherum halt echt wenig mitbekommen.
Ja, wie bist du denn mit diesem mentalen Druck umgegangen? Hast du da irgendwann mal einen Weg gefunden, auch abschalten zu können, diesen Stress von dir loszulassen?
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, habe ich ja mit 15 dann mit dem Mentaltraining mit meinem Onkel, mit Bruno angefangen. Und klar, wir haben viel daran gearbeitet. Zum einen natürlich im Wettkampf. klarzukommen, da die Ruhe zu finden und sich dann wirklich nur noch auf das zu konzentrieren, weil ich halt auch selbst in der Hand habe. Weil das ist immer das Schwierigste, dass du eigentlich nichts anderes machen musst, wie im Training. Ja, es ist genau das Gleiche. Warum ist alles mal so viel anders, wenn du dann im Wettkampf stehst, auf so einer großen Bühne und so weiter und so fort? Das Reck bleibt das Reck. An dem ändert sich nichts. Und ich muss einfach nur das machen, was ich im Training vorher auch gemacht habe. Aber diese Lockerheit halt zu bekommen und in dem Moment wirklich nur auf das fokussiert zu sein, was du selbst auch kontrollieren kannst, das war immer so die Hauptchallenge bei jedem Wettkampf. Und dann außerhalb war natürlich auch, klar, musste ich auch Phasen finden, wo ich mal abschalte. Es ist schwierig, wenn du so auch so mit Herzblut dabei bist, dann denkst du doch immer irgendwo ein Stück weit an den Sport. Aber klar, auch im Jahresplan haben wir Urlaubsphasen, Pausen mit eingebaut gehabt. Mal eine Woche oder vielleicht mal zwei Wochen am Stück. Und dann war auch klar, dass ich die ersten Tage im Urlaub erstmal wirklich gar nichts mache. Mich kaum bewege, einfach ausruhe, schlafe, mache, was ich will. Und dann irgendwann aber am Ende des Urlaubs schon wieder angefangen habe, mich ein bisschen zu dehnen, ein bisschen Krafttraining zu machen, sodass ich halt nicht komplett unvorbereitet dann wieder ins normale Training einsteige. Insofern, klar, wusste ich, was tut mir gut, was hilft mir, um abzuschalten. Aber ich war einer, der gerne auch sich mit dem Sport weiter beschäftigt hat, auch außerhalb der Turnhalle.
Ja, dieses Hochfahren ist, denke ich, total wichtig, denn es geht ja dann Schlag auf Schlag. 4 Jahre sind schnell vorbei. Dann kamen die Olympischen Spiele 2012 in London und da hatte ich gelesen, dass sogar extra Fahrspuren reserviert wurden für die Teilnehmer, da man sehr viel Zeit anscheinend zwischen den Trainingsstandorten und den Wettkampfstätten verbracht hat. Stimmt das? Wart ihr da sehr viel auf den Straßen unterwegs?
Ja, aber durch diese sogenannte Fast Lane war das sehr gut zu machen. Weil wir hatten 2009 hatten wir nämlich schon eine Weltmeisterschaft in London, auch in der O2 Arena. Und das haben die so ein bisschen als Test schon mal gemacht für Olympia. Und da waren wir wirklich manchmal eine Stunde vom Hotel bis zu der Halle im Bus, weil einfach der Verkehr so katastrophal in London war. Deswegen mussten die ja irgendwas ändern. Aber es hängt natürlich immer davon ab, welche Sportart betreibst du? Wo genau liegt das olympische Dorf? Dementsprechend gab es manchmal kürzere Anreisen. In Rio hat man zum Beispiel eine ganz kurze Anreise. Da konntest du fast hinlaufen zu der Turnhalle. Aber in London war das schon eine gute Ecke. Aber durch diese Fastlane, die dann für eigentlich nur olympische Busse reserviert war und Shuttle.
Ja.
Ich meine, reiche Engländer konnten sich da einkaufen und sich quasi so eine Lizenz kaufen, dass sie die auch nutzen durften. Aber das hielt sich wirklich in Grenzen. Insofern war das super wichtig, auch in Peking damals. Peking ist ja auch vom Verkehr, ist unglaublich stressig. Und da hatten wir auch ein Jahr vor den Olympischen Spielen diese sogenannte vorolympische Test-Event schon dort. Und das war auch absolute Katastrophe vom Verkehr. Deswegen diese Olympic Lane, die ist so wichtig, dass man auch ja nicht zu viel Zeit in so einem Bus verbringt, weil das kostet alles Energie. Und du willst in dem Moment dich nur auf deinen Wettkampf, auf dein Training konzentrieren. Und das ist dann doch echt anstrengend, wenn du da Stunden in den Bussen verbringst.
Ja, und dieser Wettkampf, der war sehr erfolgreich. Du hast damals am Reck hinter einem Niederländer die Silbermedaille gewonnen. Aber wenn wir jetzt nochmal nach vorne blicken, 2016 in Rio, da gab es dann Olympiagold am Reck. Was ging dir denn in diesem Moment durch den Kopf? Endlich Gold?
Ja, absolut. Vor allem nach London damals hatte ich kurz mal überlegt, ob ich aufhöre mit dem Turnen, weil ich hatte das Jahr davor die Achillessehne gerissen, war nach Peking auch ziemlich ausgebrannt irgendwann und hatte da so ein bisschen das Gefühl, vielleicht sind das schon so die ersten Zeichen des Körpers. Ja, ich war dann 25, habe dann mein Studium in Köln damals angefangen und ja, war mir nicht mehr so sicher, ob ich nochmal voll durchziehen will oder ja ein bisschen lockerer an alles rangehen möchte. Habe mich aber dann dagegen entschieden, das irgendwie ja locker anzugehen, nachdem ich auch einen größeren Streit mit meinem Vater damals hatte und wir richtig aneinander geraten sind. War aber danach dann klar, okay, wir ziehen durch bis 2016. Und dann da zu stehen wirklich und am Ende mit all dem, was auch zwischen London noch passiert ist. Ja, ich habe mir die Schulter verletzt, habe dann wirklich kämpfen müssen vom Allerfeinsten, um letztendlich dann auch in Rio überhaupt zu stehen. Ich hatte zwischendrin die Hoffnung schon aufgegeben, wollte eigentlich nur noch eine Empfehlung für einen Chirurgen haben, bin dann aber bei Dr. Müller-Wohlfahrt in München gelandet, der mich wieder aufgepäppelt hat. Und dann stehst du da bei Olympia und hast noch einmal oder noch ein letztes Mal diese große Chance, deinen Traum zu erreichen. Und dann klappt es. Also dramatischer hätte es nicht sein können, ehrlich gesagt. Ja, wenn es an mir ginge, hätte es gerne auch andersrum laufen können, mit Gold in Peking anfangen und dann Bronze in Rio zum Abschluss. Aber der liebe Gott, der wollte es so anscheinend, hat ein bisschen Dramaturgie mit reingebracht, aber im Nachhinein, ja, was soll ich sagen? Die Erfahrung, die ich in Peking gemacht habe, die war in Rio Gold wert.
Ja, man fiebert ja auch als Zuschauer mit. Und Turner trainieren ja nicht nur die Technik, sondern auch mit einer enormen Kraft. Du hast es erwähnt. Aber wenn da am Reck dann auch Kräfte wirken, die ein Vielfaches des eigenen Körpergewichts betragen, ja, und die Athleten auch extrem beweglich sein müssen, da ist die Verletzungsgefahr durchaus da, ja. Wahrscheinlich an den Schultern, Hüften, Handgelenken. Wie viele Narben hast du denn mit dir herumgetragen? Hast du überhaupt welche oder bist du einigermaßen glimpflich durch den Sport gekommen?
Ich bin relativ gut durchgekommen, muss ich sagen. Also ich habe mir 2009 habe ich mir das Außenband gerissen am Fuß bei der WM damals in London. Und dann habe ich mir 2011 die Achillessehne gerissen. Das waren eigentlich so die zwei größeren Verletzungen, wo ich dann mal ja raus war und eine gewisse Reha machen musste. Die Verletzung am Finger von Peking damals, da war ein Innenband gerissen, die Kapsel war verletzt, das wurde zwar auch operiert, aber das war ein kleinerer Eingriff, sodass ich da 2-3 Wochen später wieder normal unterwegs war. Aber ja, ansonsten bin ich da sehr gut durchgekommen. Ich hatte halt die letzten 4 Jahre meiner Karriere, hatte ich halt an der Schulter eine Sehne angerissen. Das hat es natürlich immer ja schmerzhaft gemacht oder auch schwierig gestaltet, dann zu den Wettkämpfen wieder richtig fit zu werden. Ich habe immer mehr Physio gebraucht, immer längere Regenerationszeiten und so weiter und so fort. Aber eigentlich bin ich einer, der sehr, sehr gesund durchgekommen bin. Ich habe mich eigentlich, seitdem ich aufgehört habe mit dem Turnen, mehr verletzt. Das muss ich ehrlich sagen.
Oh, okay. Ja, du hast Olympiagold gewonnen, aber diese Frage muss ich stellen, lieber Fabian, weil sie mich wirklich auch interessiert. Wird man danach, nach so einem Olympiasieg, eigentlich im Alltag plötzlich besser behandelt? Also bekamst du zum Beispiel schneller einen Tisch im Restaurant? Gab es solche Gelegenheiten?
Ich meine, es war ja nicht nur der Olympiasieg. Ja, wir haben es ja schön chronologisch auch hier so ein bisschen jetzt erzählt und aufgebaut, das ganze Gespräch. Das fing ja schon 2004 an. Ja, das war ja mein medialer Durchbruch damals einfach. Obwohl ich in Anführungszeichen nur Siebter geworden bin. Aber mit mir kam damals einfach die Hoffnung wieder zurück, dass das deutsche Turnen mit mir eine Chance hat, wieder ganz nach vorne zu kommen, weil das davor seit Atlanta im Prinzip ausgestorben war. Und ab dem Moment war ich in den Medien, ich war im Gespräch. Früher hat natürlich das Fernsehen auch noch viel, viel mehr Sportveranstaltungen übertragen und so weiter. Heutzutage hast du ja fast nur noch Livestreams oder es läuft über irgendwelche Pay-TV-Sender, Apps, wie auch immer, Plattformen. Und deswegen war ich auch noch zu einer Zeit halt groß geworden, wo die Leute halt Fernsehen geguckt haben, Sport gezeigt wurde, Zeitung gelesen haben und so weiter und so fort. Also ich habe natürlich meinen Namen über 12, 13, 14 Jahre halt aufgebaut gehabt. Ja, und auch mein Manager, der Klaus, hat natürlich aus mir auch eine richtige Marke gemacht. Also man kann nicht sagen, dass das nur an dem Olympiasieg jetzt lag, aber das war natürlich nochmal die Krönung am Ende. Ja, was natürlich mich nochmal in alle Munde gebracht hat. Und natürlich, wenn jemand an der anderen Leitung mich erkennt anhand des Namens, kann es natürlich auch mal sein, dass ich einen Tisch kriege, wo es eigentlich keine Tische offiziell mehr gegeben hätte. Ja, das kann schon mal vorkommen, was ich aber überhaupt nicht forciere, weil ich möchte gar nicht anders behandelt werden. Für mich ist es eigentlich viel schöner, wenn ich hier so auch gerade in meiner Heimat so in der Region bin. Man kennt sich halt, ja, sei es die Restaurantbesitzer, sei es sonst welche Leute. Und ich bin auch noch so einer, meine Frau sagt immer, warum rufst du nicht an oder warum reservierst du nicht einfach online einen Tisch? Ich bin so einer, ich fahre gerne hin. Ich pflege so meine Kontakte auch gerne und gehe dann einfach hin und rede mit denen und freue mich einfach, dass man sich auch mal wieder sieht und dann sage ich, hey, pass auf, kann ich am kommenden Wochenende einen Tisch für 6 Leute haben oder was auch immer. Ne, also für mich ist auch so wichtig, diese persönlichen Beziehungen zu den Leuten. Und dann finde ich es total schön und es ist auch so einfach so ein Geben und Nehmen, wenn es dann auf einmal heißt, hey, eigentlich sind wir ausgebucht, aber für dich kriegen wir noch irgendwas hin. Das hat dann für mich weniger mit meinem Namen zu tun, sondern einfach, weil wir über viele Jahre eine Art Beziehung, eine Freundschaft aufgebaut haben. Aber ja, natürlich gibt hier und da Momente, wo ich durch den Namen und durch die Bekanntheit Vorteile habe, aber ich bin der Letzte, der irgendwie das erwartet von den Menschen.
Ja, diese Bodenständigkeit, die hast du dir bewahrt. Ich überlege nur, wenn so ein Sänger in ein Restaurant kommt, dann kann es ja auch mal passieren, dass man sagt, sing doch mal, Mensch, möchte mal was hören. Oder so ein Comedian, hast du mal einen Witz. Bei dem Turner ist es ja ein bisschen schwieriger. So eine Turnübung beim Italiener, das gelingt dir anscheinend ja nicht. Also würde dir sofort gelingen, aber das macht man ja eigentlich nicht. Also ist auch nie passiert, dass das mal verlangt wurde.
Nein, auf gar keinen Fall. Also das würde auch keiner wollen in der Hinsicht. Ne? Also das sind dann eher, keine Ahnung, eher Gäste oder so, die dann auch da sind, die sagen, ey, kannst du einen Salto aus dem Stand oder irgend sowas. Ne? Mhm. Aber was viel schöner ist in so Situationen, wo die Leute mich auch kennen, in so einem Restaurant, die schauen auch, dass ich meine Privatsphäre habe. Ja, wir hatten mal eine Situation, da waren wir in einem griechischen Restaurant hier in Wetzlar. Die Inhaberin ist eine gute Bekannte von mir. Und dann haben meine Frau und ich damals da gegessen, ganz in Ruhe, zu zweit. Und dann kam einer, der hatte halt schon einen im Tee, ja, und hat sich dann auf einmal dazugesetzt und hat uns halt zugetextet. Hm. Ja, der war nett, der war lieb, aber natürlich möchtest du auch mal, wenn du essen gehst, auch einfach mit deiner Frau zusammen sein, die Zweisamkeit genießen. Und da kam dann die Inhaberin an, die kannte natürlich ihren Spezialisten dort und hat ihn einfach an den Arm genommen und hat nett gesagt, hier, lass die jungen Leute doch mal in Ruhe Abend essen. Ja, und hat ihn dann weggenommen. Und ich finde, sowas ist viel, viel wichtiger als, keine Ahnung, irgendwie hofiert zu werden, weil man jetzt Olympiasieger ist oder sonst was zu bekommen, sondern dass die Leute einfach verstehen, ich bin ein ganz normaler Mensch und ich möchte auch, genauso wie jeder andere, mit seiner Frau ganz in Ruhe zu Abend essen und in dem Fall einfach nicht belästigt werden.
Ja, viele Spitzensportler kämpfen ja nach der Karriere mit dem Übergang ins normale Leben, wenn dann vielleicht auch die Aufmerksamkeit nicht mehr so sehr auf einen lastet. Das kann auch mal eine Lösung sein. Aber natürlich auch ein bisschen die Bürde fürs Leben. Wie war das denn bei dir? Was machst du heute?
Also ich habe dann Ende 2017 meine turnerische Karriere beendet. 2016 in Rio war mein letzter internationaler Wettkampf. Dann habe ich ein halbes Jahr erstmal noch sehr, sehr viele Termine, Fernsehshows wahrgenommen, mit Sponsoren gearbeitet. Habe mir dann im März 2017 die Schulter operieren lassen damals. Da waren dann in der Zwischenzeit dann zwei Sehnen gerissen. Die wurden neu gemacht und ich habe gesagt, ich möchte noch mal eine Saison national in der Bundesliga turnen und dann schauen wir mal weiter. Und dann haben wir aber auch entschieden, dass wir Ende 2017 mit dem Turnen aufhören. Und in dem Moment war für mich dann klar, dass natürlich das Studium Priorität hat, dass ich da weiter vorankommen will. Wie gesagt, das hat dann ein bisschen gedauert, weil das ist das, was ich halt heutzutage auch noch mache. Ich natürlich super viele Anfragen dann hatte, mit Unternehmen zu arbeiten. Ich hatte meine bestehenden Sponsoren, mit denen ich jetzt schon lange zusammenarbeite. Ich habe angefangen, mit Eurosport zusammenzuarbeiten, als Moderator, als Reporter. War da auch jetzt bei den Olympischen Winterspielen wieder im Einsatz. Das waren jetzt meine fünften Olympischen Spiele, die ich mit Eurosport gemacht habe. Im Wechsel immer, Winter und Sommer, was sehr, sehr spannend ist. Und halte zudem noch Vorträge über mentale Stärke, Motivation. Da bin ich momentan auch sehr viel unterwegs. Und insofern, war das dann so meine neue Aufgabe, mein neuer Job. Vorher war es das Turnen, jetzt war es oder ist es das. Und natürlich kam auch da irgendwo mal die Frage, okay, was will ich mal wirklich auf Dauer machen? Also wo sehe ich mich in 5 bis 10 Jahren? Und was wir damals sehr, sehr clever gemacht haben mit meinem Manager, dass wir uns hingesetzt haben, wir haben einfach mal 3 Säulen aufgestellt. Wir haben gesagt, wir haben die Säule Sport, die Säule Medien und die Säule Wirtschaft. Und zu jeder Säule haben wir auf der einen Seite erstmal geschrieben, was so meine Interessen sind und auf die andere Seite, welche Kontakte wir haben, wo vielleicht die Tür schon offen steht. Und als ich gemerkt habe, dass jede Säule wirklich viele Punkte hatte, hat mir das eine gewisse Ruhe gegeben und ich wusste, ich bin jetzt nicht verloren in dieser Welt da draußen. Ja, weil man hat sich natürlich vorher nur in dieser Sportwelt bewegt. Du warst in so einer Blase einfach drin und auf einmal platzt die, du kommst da raus und du weißt überhaupt nicht, wie das Leben so läuft oder was das für dich noch offen hat. Und insofern haben wir das aber ganz gut vorbereitet. Und ich muss sagen, jetzt knapp 9 Jahre oder gute 8 Jahre nach meinem Karriereende befinde ich mich eigentlich immer noch auf diesem Weg oder auf dieser Reise herauszufinden, wo ich mal wirklich nachher hin will oder was ich mal wirklich machen will. Ja, ich merke zwar immer mehr, dass der Sport, dass der doch meine ganz, ganz große Liebe ist und ich dahin gehöre, weil ich habe am Anfang nach Karriereende auch überlegt gehabt, ob ich erstmal ein bisschen Abstand haben will vom Turnen, beziehungsweise vielleicht nicht direkt in den Trainerberuf übergehen möchte und dies und das und was weiß ich was und habe dann, wie gesagt, durch die ganzen Angebote und durch die ganzen verschiedenen Jobs, die ich hatte, probiert erstmal zu schauen, was gefällt mir. Ich bleibe da auch immer noch super neugierig und probiere da auch immer auf mein Herz zu hören. Aber wie ich eingangs auch schon mal erwähnt habe, wenn ich in die Turnhalle gehe, da geht mein Herz auf. Ich liebe es, da zu sein. Ich liebe es, dort direkt auch den Jungs zu helfen, die zu coachen, zu korrigieren, selbst zu turnen noch. Und insofern glaube ich, dass sich das langfristig natürlich durchsetzt, dieses Gefühl. Aber jetzt momentan bin ich immer noch auf dieser Reise dahin und genieße auch die Freiheiten, die ich habe und habe einfach Spaß an dem, was ich mache.
Ja, jetzt geht das Leben erst richtig los, lieber Fabian. Also es hört sich ja mal so ein bisschen anders, wenn man schon 85, 90 ist, aber wir sind ja noch jung. Du noch jünger als ich, deutlich jünger. Aber wie blickst du denn heute auf die jungen Talente im Turnen?
Also international ist natürlich Wahnsinn, was da abläuft zum Teil. Ja, das Turnen entwickelt sich auch immer weiter. Man muss sagen, am REC geht es einigermaßen. Da ist die Entwicklung nicht ganz so schnell, aber an vielen anderen Geräten ist es echt Wahnsinn. Da könnte ich auch keineswegs mithalten mit dem, was ich mal drauf hatte. Aber in Deutschland ist es schwierig. Wir haben ein paar gute Jüngere, aber das gesamte deutsche Sportsystem, da muss halt einiges passieren. Mhm. Ja, wir sehen ja jetzt schon wirklich, wenn man so den Medaillenspiegel in den letzten Jahren oder in den letzten Olympiazyklen sich anschaut, dass es immer schlechter wird im Prinzip. Ja, und da haben wir auch jetzt mit Eurosport bei Olympia auch viel drüber diskutiert. Wir hatten die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, die Frau Dr. Schenderlein da, die ich interviewt hatte. Wir hatten den DOSB-Präsidenten Thomas Weikert da, mit dem wir auch gesprochen haben über die Themen. Und ich sag ganz ehrlich, das Einzige aus meiner Sicht, was den deutschen Sport einen richtigen Push geben würde, ist, wenn wir Olympische Spiele im eigenen Land haben. Das ist wirklich, was ich so in den ganzen Jahrzehnten jetzt auch beobachtet habe, dass die Länder, die Olympischen Spiele ausgerichtet haben, dass da wirklich nachhaltig was aufgebaut wurde und die bis heute davon einfach profitieren. Ja, wenn ich sehe, wie gut die Briten unterwegs sind, die Franzosen jetzt auch die Italiener, das ist schon absoluter Wahnsinn. Ja, und man merkt einfach, Olympia im eigenen Land, das bewegt so viel, das gibt natürlich finanzielle Mittel frei, sodass auch Trainer besser bezahlt werden können. Man kann was komplett Neues aufbauen, weil man kriegt ja auch die Olympischen Spiele schon circa 8 Jahre vorher zugesagt. Mhm. Das heißt, wenn wir dann die 10-Jährigen erreichen damit und sagen, ey, in 8 Jahren, wenn ihr 18 seid, könnt ihr Olympische Spiele im eigenen Land haben. Also hätte mir das jemand damals gesagt, ich war eh schon höchst motiviert, aber das hätte nochmal wirklich alles auf die Spitze getrieben, ja, was Motivation angeht. Und insofern habe ich da große Hoffnung. Deutschland geht da ins Rennen, vielleicht für 2036, 2040, 2044. Das sind so die Olympischen Sommerspiele, die sie so ins Auge fassen. Jetzt im Mai, Juni wird entschieden, welche deutsche Stadt dafür ins Rennen geht. Das ist natürlich dann auch spannend, dass da das Konzept einfach auch passt. Und dann drücke ich uns allen die Daumen, dass wir den Zuschlag bekommen und das Ganze umgesetzt bekommen und dann hoffentlich den deutschen Sport wieder nach vorne bringen können.
Das tun wir alle. Also diese Daumen drücken wir, dass es irgendwann auch mal wieder in Deutschland klappt. Ich meine, die Konkurrenz ist natürlich auch weltweit enorm gewachsen in diesem Bereich, vor allem wahrscheinlich Japan, China, USA. Was ist denn heute dein größter Antrieb? Du möchtest ja deine Erfahrungen auch weitergeben und Menschen für Bewegung und Sport begeistern. Gibt es etwas, wir sind am Ende der heutigen Folge schon angekommen, was du den Leuten noch da draußen mitgeben möchtest? Vor allem vielleicht auch Menschen, die sich in diesem im Bereich Turnen auch engagieren möchten in Zukunft, jungen Menschen.
Ja, also es ist eigentlich egal, ob es im Sport ist oder im normalen Leben. Ich finde, das Wichtigste ist, dass jeder Träume hat. Ja, dass jeder Träume hat und vor allem dafür alles gibt. Das ist so ein bisschen, dass heutzutage ist das Leben so schnelllebig und auch durch Social Media, man macht so schnell dann doch auf einmal was anderes und hier und da. Ich finde so, das, was meine Generation auch noch so ausgezeichnet hat, ist, dass wir eine Sache angefangen haben und die haben wir dann durchgezogen. Mhm. Ja, und ich finde, das ist heutzutage verloren gegangen. Und da ist es egal, ob es in einem anderen Beruf ist, ob es im normalen Leben ist, ob es als Trainer ist, als Sportler. Das Wichtigste ist, finde ich, dieses Durchhaltevermögen. Ja, es läuft nie nur bergauf. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Aber da wirklich dran zu bleiben, an sich zu glauben, an deine Vision zu glauben, daran festzuhalten und wirklich alles zu geben. Und wie gesagt, einfach durchzuhalten. Das ist so, glaube ich, das, was ich jedem einfach mitgeben möchte. Vor allem auch denen, die ja, ein bisschen am Hadern sind in manchen Situationen vielleicht gerade, dass alles irgendwo aus einem bestimmten Grund passiert. Und dass, wenn wir wirklich an uns glauben und niemals aufgeben, dass dann auch die Chance da ist, wirklich seine Träume zu erreichen. Da glaube ich ganz fest dran. Und insofern ist das eher so meine Message an jeden, gar nicht aufs Turnen bezogen. Ja. Und ja, ich glaube, wenn wir das alle ein bisschen mehr verkörpern, dann ja, machen wir daraus einfach jeden selbst noch stärker. Und das Wichtigste ist, dass jeder mit sich im Reinen ist. Dann kann man auch die beste Version von sich selbst sein.
Und das hast du eindrucksvoll gezeigt, was Spitzensport wirklich bedeutet. Jahrelange Arbeit, Rückschläge, Verletzungen und auch die Fähigkeit, im entscheidenden Moment über sich hinauszuwachsen. Lieber Fabian, das war großartig mit dir. Ich danke dir sehr für diesen Einblick in eine sehr, sehr spannende Sportart, die ja auch Präzision, Mut, mentale Stärke wie kaum eine andere verlangt. Und dafür auch, dass du uns heute so ein Stück mitgenommen hast hinter die Kulissen des Spitzensports. Alles erdenklich Gute weiterhin und bleibe gesund.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.